Jesus, dir gehört alle Ehre. Du bist König der Könige. Du bist der Herr, der über allem steht. Du bist Gott, der Mensch geworden ist, der sich aufmacht nach uns. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir vor dich kommen können, dass wir dich feiern können, dass wir dich anbeten können und dass wir das hier in diesem Land wirklich auch so frei machen können, Herr. Dir soll alle Ehre gehören und wir wollen unsere Herzen dir hinhalten. Und du kennst jeden, der hier ist, irgendwo auch im Stream, in den Standorten hier in Reutlingen, in Balingen, in Münsingen, wo auch immer. Du kennst uns ganz genau. Du weißt, was wir in dem Moment brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest in dieser Predigt. Ich bitte dich, dass du uns in dieser Celebration begegnest und dass du uns veränderst und dass wir rausgehen mit dem Ziel, dass du die Ehre bekommst. Mehr und mehr, weil du es verdient hast, Herr. Amen. Ja, so schön, dass du dabei bist. Ganz egal wo, ob du vielleicht auf der Couch gerade sitzt und einfach in diese Predigt reingeschalten hast oder ob du in einem der Locations in Reutlingen, in Balingen oder in Münsingen bist oder was auch immer, wie du jetzt in dieser Predigt dabei bist. Hey, das ist so gut, weil das bedeutet, egal mit wie viel Zweifel, mit wie viel du vielleicht kommst, du hast zumindest den Wunsch, irgendwie was von Gott zu hören und Gott zu begegnen. Und dafür ist, finde ich, schon mal ein Applaus wert, einfach, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, wir sind in unserer Serie Die Kraft des Gebets. Und Mike hat letzte Woche den Aufschlag gemacht mit der ersten Predigt. Und da ging es darum, warum beten, falls du es nicht mit angeschaut hast, weil du nicht konntest oder so. Man kann es nachschauen, ich habe das auch gemacht. Ich habe nämlich letzte Woche in Münsingen ein Preteens-Programm gemacht. Und das Gute ist auch, man kann ja unsere Predigten nachschauen. Nutze es auf jeden Fall. Heute gehen wir in die zweite Predigt zu dieser Serie und mit der Frage, wie betet man richtig? Wie betet man richtig? Und jetzt kann man natürlich eigentlich recht einfach sagen, ja, die Frage ist doch gar nicht so heiß. Gibt es überhaupt ein richtig und falsch beim Beten? Nee, man kann doch einfach beten, oder? Und ich glaube auch, dass es gar nicht falsch ist. Ich glaube, man kann das sagen. Es ist vielleicht ein bisschen flapsig, vielleicht ein bisschen schnell. Aber ich möchte es schon hier vorneweg mal echt mir deutlich machen, und weil es mir sehr wichtig ist. In dieser Predigt gucken wir dann an, was es für so Dinge gibt, richtig zu beten. Vielleicht bist du aber gerade hier und du hast noch nie gebetet oder du hast echt einen Struggle im Gebetsleben, weißt gar nicht, wie anfangen darf ich überhaupt beten. Dann möchte ich dir sagen, bet einfach. Ganz egal wie, Gott kommt damit klar. Und das möchte ich echt ehrlich sagen. Diese Predigt, wo vielleicht auch was drin ist, was dich triggert, und das darf es auch. Weil ich glaube, gerade wenn du jemand von den Leuten bist, die sehr drin ist im Gebetsleben und sehr lange vielleicht auch schon mit Jesus unterwegs ist, ich glaube, dann entwickelt man so Glaubenssätze im Gebet, die es auch gut ist, mal zu hinterfragen. Und genau dafür soll diese Predigt auch irgendwo sein. Und ich glaube, Gott legt dann den Finger in die Wunde. Und wenn das der Fall ist, dann ist es sehr gut, weil das bedeutet, dann führst du dich wieder ins Gebet, weil damit kannst du zu Gott gehen und sagen, Gott, das hat mich jetzt irgendwie getriggert. Habe ich es richtig verstanden? War das, was der da vorne erzählt hat, wirklich Wahrheit oder ist es anders? Aber dann wirst du wieder auch dadurch mit Gott ins Gebet kommen. Aber wenn du sowieso schon am Struggeln bist, dann sage ich dir echt, bei allem, was heute kommt, bet einfach. Ist alles besser, als nicht zu beten. Und dennoch hat Michael letzte Woche gesagt, wir wollen eben nicht nur einfach so flapsige Antworten geben in dieser Serie, sondern wir wollen schon mal reinschauen, wie richtig beten. Und man kann die Frage schon ehrlich stellen, ja, was heißt das jetzt? Und was ist vielleicht, worauf kann ich achten? Was ist vielleicht so eine Anleitung zum Beten? Und genau darum soll es dann heute eben gehen. Und dann merkt man auch irgendwann, das ist vielleicht doch ein bisschen heißer, eben weil es ein paar Glaubenssätze gibt zu dem Thema. Ich möchte trotzdem reingehen und es wagen und diese Frage machen, wie betet man richtig? Ich habe es mir leicht gemacht, ich nehme jetzt nicht jede Bibelstelle, die es gibt zum Gebet, sondern ich habe mir gedacht, wir nehmen das, wo Jesus in der Bergpredigt im Neuen Testament, zweiter Teil der Bibel, seinen Jüngern quasi so erklärt, also die, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, erklärt, wie sie beten können. Da gibt es so eine Passage und erklärt es, und ich möchte da mit dir reinschauen. In der Parallelstelle dazu ist Lukas, sagt er das auch nochmal. Wir gehen aber in Matthäus und da fängt nämlich Jesus so tatsächlich an. Er beantwortet quasi die Frage, wie man richtig beten soll, und fängt an mit, wenn ihr betet. Und dann kommt, macht es nicht so wie die Heuchler. Also erstmal ist es nicht, wie soll man es machen, wie soll man es nicht machen? Damit fängt Jesus erstmal an. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist schon ihr ganzer Lohn. Jetzt gab es zu dieser Zeit scheinbar Leute, die haben das so gemacht. Heuchler, das kommt aus dem griechischen Theater eigentlich und es beschreibt eigentlich einen Schauspieler, der eine Maske aufhat. Und ich finde das eigentlich ein sehr gutes Bild für einen Heuchler. Es ist jemand, der was vorgibt zu sein mit einer Maske, das er eigentlich nicht ist. Und hier gab es Leute, die haben sich zu, damals gab es eben feste Gebetszeiten, und zu diesen Gebetszeiten haben die sich auf die Straße gestellt oder in die Synagogen, das sind das die Orte, wo Juden auch heute noch Gottesdienste feiern, und haben dann da gebetet, damit sie gesehen werden. Nicht um zu beten, sondern um gesehen zu werden. Und Jesus sagt, hey, macht es nicht so. Die haben schon ihren Lohn, weil das Einzige, was sie wollen, ist ja auch gesehen werden. Das heißt, der Lohn war ja schon da. Und ich glaube, deswegen möchte ich dir als erstes heute mitgeben, bete nicht, um andere zu beeindrucken. Bete nicht, um andere zu beeindrucken. Weil das scheint ja erstmal sehr weit weg, so diese Überlegung, ja, das, ich stelle mich doch jetzt nicht an eine Straßenecke und bete da jetzt laut, damit man heute mich sehen. Also ist jetzt weniger wahrscheinlich deine Lebensrealität. Aber wenn ich so nachdenke und mal so mein Leben gucke, sehe ich, es gab schon Situationen, da habe ich in Gruppen gebetet, weil ich dachte, die Leute erwarten jetzt, dass ich laut bete. Die Leute gebetet. Es gab Situationen in meinem Leben, da habe ich gebetet, um zu zeigen, dass ich laut beten kann. Es gab Situationen in meinem Leben, da wollte ich so beten, damit dann Menschen irgendwie merken, oh, der hat aber, der hat was verstanden. Vielleicht kennst du das. Und dann fühle ich mich auf einmal an dieser Straßenecke. Und ich kenne das. Vielleicht kennst du es auch, dass du im Worship besonders laut singst, gesungene Gebete, damit der Vordermann das hört und beeindruckt ist. Habe ich auch schon gemacht. Muss ich leider sagen. Vielleicht kennst du es. Vielleicht bist du im Worship-Team, damit Menschen dich auf der Bühne sehen. Damit die beeindruckt sind von dem, was du kannst. Und auf einmal ist diese Straßenecke gar nicht mehr so weit weg, sondern sie trifft mein Leben. Und ich muss sagen, bete nicht, um andere zu beeindrucken. Und als allererstes muss ich das mir sagen. Weil wie oft ist man in solchen Gebetsrunden versucht zu beten, weil man denkt, Leute erwarten es. Jesus sagt stattdessen, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Dieses Kämmerchen, von dem Jesus da spricht, das war in diesen Häusern damals so das innerste Kämmerchen, wo es kalt war, wo kein Fenster drin war, der abgeschlossen war, weil da waren die Vorräte. Das heißt, da kam keiner rein, da hatte ich keiner gesehen. Wenn du da gebetet hast, ging es nur zwischen dir und Gott. Und ich glaube, das ist das, worum es geht beim Beten. Dass es eine Sache ist zwischen dir und Gott. Dass du dann, wenn keiner hinguckst, betest. Nicht, weil es nämlich um andere Leute geht, sondern weil es da um deine Beziehung zum Vater geht, um deine Beziehung zu Gott, um dein Reden mit ihm. Und ich glaube, das heißt nicht, dass wir nicht mehr laut beten dürfen. Also wäre ja Quatsch. Auch Jesus hat laut gebetet, die Jünger haben laut gebetet. Wir finden es die ganze Bibel durch. Die Christen haben von Anfang an laut zusammen gebetet. Und ist auch gut so. Ich glaube aber, wenn du nur laut betest, wenn andere dabei sind, wenn du nur dabei bist beim Beten, wenn andere beten, dann würde ich beim Kämmerchen anfangen. Weil ich glaube, dass darin die tiefe Beziehung liegt, die wir mit dem Vater eingehen, und dann wird Gebet auch sinnvoll. Und dann können wir gemeinsam beten. Dann können wir laut beten. Aber fang im Kämmerchen an. Weil es geht um eine Beziehung zwischen dir und Gott und nicht um ein Beeindrucken von Menschen. Das ist mein erster Punkt. Jesus bringt noch einen zweiten, was man nicht machen soll. Er sagt, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Jesus spricht hier quasi von Menschen, die Gott nicht kennen. Im Grundtext steht hier Heiden oder Leute, die keine Juden waren, die halt nicht wussten, wie Gott ist. Und scheinbar haben diese Leute quasi versucht, durch möglichst langes Beten, durch schönes Beten, durch Floskeln, dem Gott, mit dem sie reden, dazu zu bringen, zu überzeugen, dass der dann auch das macht, was sie wollen. Also man hat versucht, Gott dazu zu bringen, das zu machen, was ich will, so ein bisschen so Wunschautomat. Und wenn ich hier drüber nachdenke, merke ich, zu weit weg ist das von mir. Es ist noch viel weniger weit weg als das Erste. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe schon gebetet, um Gott irgendwie dazu zu bringen, dass er dann noch macht, was ich will. Und dann habe ich das manchmal schöner formuliert. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt niemand von den Leuten, aber ich kenne Leute, die setzen immer ans Gebetende in Jesu Namen Amen. Und das ist dann schon wie so eine Zauberformel. Jetzt ist das Gebet wertvoller, weil jetzt habe ich ja im Namen Jesu gebetet. Also wie diese Jungs hier oder Frauen, die plappern und im Endeffekt versuchen, mit ihren Worten irgendwie Gott für sich zu gewinnen. Das ist ja fast wie ein Zauberspruch. Fast wie so ein Hokuspokus und jetzt macht's Gott auch. Und ich glaube, Jesus macht hier einen Punkt deutlich. Zum einen sollen wir nicht plappern, das ist das, die Sache dahinter, das Doing. Und aber das Prinzip ist, die aber denken, dann werden sie erhört. Ich glaube, der Punkt ist hier, bete nicht, um Gott zu überzeugen. Bete nicht, um Gott zu überzeugen. Und ich sage es euch, ich habe über diesen Punkt lange nachgedacht, ob ich den bringe. Als ich fertig war mit der Predigt gestern Abend, ich habe noch 1,5 Stunden darüber gebetet, ob ich das so sagen kann. Bete nicht, um Gott zu überzeugen. Aber was ist dann jetzt, wenn Mose mit Gott ringt? Was ist, wenn Abraham mit Gott ringt? Was ist denn, wenn David mit Gott ringt? Ist es jetzt falsch? Dürfen wir nicht ohne Unterlass beten? Steht doch alles in der Bibel. Und ja, das steht da. Und das ist auch für mich, glaube ich, und das versuche ich jetzt zu erklären, gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen ich will Gott überzeugen und ich ringe im Gebet um etwas. Ich versuche es zu erklären. Das ist ein bisschen eine Challenge. Wir drehen es mal um. Angenommen, ich möchte Gott im Gebet überzeugen. Was könnte ein Grund dafür sein? Das heißt, ich habe ein Anliegen. Ich wünsche mir, keine Ahnung, ich wünsche mir, dass eine Heilung passiert. Machen wir es mal ganz extrem. Ich wünsche mir, dass eine Heilung passiert. Auf jeden Fall so. Und jetzt gehe ich zu Gott und will ihn überzeugen, dass er heilt. Das heißt, ich komme vielleicht hin und sage, Heilung ist eine gute Sache. Gott muss das auch so sehen, objektiv gesehen. Klar, Heilung wäre das Allerbeste, wissen wir beide. Aber ich glaube nicht, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Deswegen muss ich ihn überzeugen, dass er dann auch das macht, was wirklich gut ist. Ich vertraue Gott nicht, dass er wirklich das Beste für mich will. Und deswegen versuche ich ihn zu überzeugen von der Sache, die er objektiv gut sein muss, die er auch gut finden muss, aber die er mir halt jetzt gerade nicht geben will, weil er es nicht so gut mit mir meint. Das ist ein ganz schön schräges Gottesbild. Nicht ein Gottesbild von einem guten Gott, sondern von einem Gott, der nicht das Beste für dich will. Es könnte auch ein Grund sein, zu beten und Gott dabei zu überzeugen. Es könnte sein, ich möchte eine Heilung. Ich bin absolut davon überzeugt, das ist das Beste, was passieren kann. Und Gott muss es nur noch verstehen. Der muss es, also offensichtlich hat er es noch nicht verstanden, dass es das Beste ist, sonst würde er ja heilen. Also überrede ich ihn und ich bete lang und ich nehme noch mehr Leute mit dazu und ich bete und Gott, du musst doch und versteh doch endlich, die Heilung wäre gut. Und was du in dem Moment machst, wenn du so betest, zu sagen, ich weiß besser, was gut ist als Gott. Und das ist krass. In dem Moment setzt du dich auf seinen Thron. In dem Moment machst du dich zu Gott. Wenn du beim Gebet Gott überzeugen willst, wenn das deine Motivation ist, dann sind die zwei Grundprobleme der Menschheit der Ursprung dessen, nämlich Misstrauen gegenüber Gott, dass es wirklich gut mit dir meint und dass du dich selbst zum Gott machst und meinst, das weiß es besser. Und deswegen glaube ich, bete nicht, um Gott zu überzeugen. Deswegen macht Jesus hier einen Punkt, hey, plappert nicht so, macht es nicht, weil, er sagt in Matthäus 6, Vers 8, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr bittet. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, bevor ihr bittet. Interessant ist, das steht nicht, euer Vater weiß, um was ihr bittet, bevor ihr bittet. Sicherlich weiß er das auch, Gott ist allwissend, aber das steht da nicht. Jesus macht den Punkt auf, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr bittet. Das heißt, es könnte sein, dass meine Bitte gar nicht das ist, was ich brauche. Und es ist sehr spannend, in der Parallelstelle in Lukas geht es darum, um Gleichnis, sagt Jesus, guck mal, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan, und so weiter, kennt vielleicht der eine oder andere. Und dann kommt einer und klopft bei seinem Nachbarn mitten in der Nacht, will ein Brot. Und Jesus sagt, natürlich wird das ihm geben, weil er hat ja keinen Bock, dass er da die ganze Zeit steht, aber wie viel mehr wird Gott euch das geben, was ihr braucht? Er macht dann nochmal einen Case und sagt, schaut mal, wenn Kinder ihren Vater um Brot und Eier bitten, Brot und Eier war damals Grundnahrungsmittel, das war grundsätzlich notwendig. Dann wird doch dein Vater, selbst ihr bösen Menschen, sagt er, die ihr jetzt ja nicht unbedingt gut seid, aber selbst ihr werdet, wenn ein guter Vater das, wird er dem Kindern doch keinen Schlangen und Skorpion geben. Und das Spannende ist, am Ende sagt Jesus dann nicht, ihr bekommt genau das, worum ihr bittet, sondern ihr sagt, wie viel mehr wird euch Gott den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Und was für mich daran wichtig ist und was ich sehr, sehr spannend finde, was ist, wenn ein Kind seinen Vater um Skorpione und Schlangen bittet? Gibt der Vater dem Kind Skorpione und Schlangen? Ich glaube nicht. Wenn ich Gott um irgendwas bitte, was nicht gut ist, dann wird es mir nicht geben und dann ist es gut, dass es mir nicht gibt. Weil er weiß, was ich brauche, noch bevor ich bitte. Weil er kennt mich genau, er kennt dich genau. Und der Unterschied dann in dem Moment nämlich, quasi um Gott zu überzeugen oder zu ringen, wie in David zum Beispiel, finde ich ganz spannend in der Situation. David sündigt im Alten Testament, er begeht Ehebruch. Und aufgrund dessen sagt Gott, dein Kind wird sterben. Was macht David? Er geht ins Gebet, er fastet. total niedergeschlagen. In dem Moment, als das Kind tot ist, zieht er sich wieder an und es geht weiter. Und ich glaube, das zeigt ein Stück weit den Unterschied zwischen, will ich Gott überzeugen oder ringe ich mit Gott. Beim Gott überzeugen geht es darum, dass ich subjektiv etwas habe und glaube, dass es objektiv die Wahrheit ist und Gott es nur noch verstehen muss oder er einfach nicht gut ist. Wenn ich mit Gott ringe, dann bringe ich ihm mein tiefstes Anliegen. Und ich kann darum ringen, ich kann darum beten, ich kann darum mit anderen beten. Und ich glaube wirklich, dass es das Beste ist, was hier passieren könnte. Aber ich gehe in dieses Gebet im Wissen, Gott weiß es am Ende doch besser. Und wenn das passiert, was ich nicht will, dann vertraue ich ihm dennoch. David geht aus dem Gebet nicht raus und sagt, Gott, ich bin so enttäuscht von dir, warum hast du mein Gebet nicht erhört? David geht nicht raus und sagt, Gott, du meinst es nicht gut mit mir. David geht raus weiter in einem Vertrauen auf Gott und sagt, Gott, meinst dennoch gut mit mir? Ich verstehe dich nicht, Gott. Ich kann es nicht begreifen, warum du das machst, aber ich vertraue dir dennoch. Und das ist, glaube ich, das, wie wir in Gebetsringen gehen können, immer mit dem Wissen. Es geht nicht am Ende nur darum, dass das passiert, was ich möchte, sondern es geht darum, dass ich Gott kennenlerne, dass ich erkenne, was ich brauche. Wenn mein Gebet das ist, was ich brauche, wird es mir Gott geben. Wenn es nicht das ist, was ich brauche, dann wird es mir nicht geben. Und dann ist die Vertrauensfrage, gerade in den schweren Momenten, kann ich es auch dann glauben? Aber ich glaube, gerade deswegen muss ich mir solche Gedanken machen, bevor die schweren Situationen kommen. Und das meine ich damit, bete nicht, um Gott zu überzeugen. Aber dennoch, geh ins ringende Gebet, ring um ihn. Du darfst vor ihn kommen, du darfst alles bringen, du darfst ihn anklagen, du darfst schreien, du darfst anflehen, alles, finden wir alles in der Bibel. Gott hält es aus. Aber wenn die Motivation ist, ihn zu überzeugen, dann könnte was mit Gottes Bild schief sein. Denn der Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr bittet. Er kennt dich ganz genau. Und jetzt kommen wir nämlich dann zu dem Punkt, wo Jesus endlich mal anfängt, wie wir beten sollen. Und diese Antwort gibt Jesus auch in der Lukas-Stelle, als ein Jünger zu ihm kommt und sagt, Rabbi, lehre uns beten. Also es ist quasi, wie soll man beten? Das ist quasi unsere Predigtfrage. Wie betet man richtig? Und dann antwortet Jesus, ihr sollt vielmehr so beten, Vater unser im Himmel, geehrt werde dein heiliger Name, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde so wie im Himmel. Ich habe bewusst eine andere Übersetzung gewählt, damit man mal so ein bisschen aus dem Trott rauskommt, aber das ist die Einleitung ins Vaterunser. Das sind die ersten drei Bitten im Vaterunser und danach kommen noch vier. Und ich möchte es mit uns anschauen, weil ich glaube, dass es hier nicht nur ein liturgisches Gebet einfach irgendwie ist, wo man sagt, das beten wir jetzt halt runter, weil es nett ist. Können wir auch machen, das ist gut, das ist richtig. Wir dürfen uns eins machen in diesem Gebet. Aber ich glaube, dass Jesus hier eigentlich eine Step-für-Step-Anleitung gibt, wie wir beten können. Und nicht nur, um das nach und nach genauso wortwörtlich, sondern unsere eigenen Worte reinzubringen und mit Gott darum zu ringen, weil da sind ganz schöne Bänger drin in diesem Gebet. Und schon am Anfang merkt man nämlich mal, und das ist mein dritter Punkt zum Beten, richte dich beim Beten zuerst auf Gott aus. Jesus fängt ja an, wie sollen wir beten? Und seine Empfehlung ist, schau erst mal auf Gott. Guck auf ihn, guck nicht zuerst auf dich, guck auf ihn. Darfst du dennoch auch einfach kommen und sagen, Gott, ich finde es gerade doof, bitte mach eine Änderung? Ja, darfst du natürlich machen. Aber so sagt es halt Jesus jetzt, wie sollen wir anfangen. Und Jesus beginnt, und ich möchte mal durch diese erste Passage durchgehen. Er fängt an mit, ihr sollt vielmehr so beten, unser Vater im Himmel. Und ich möchte jetzt versuchen, immer wieder hinter den Punkten was zu erklären, was dahinter steckt, und dir das mitgeben, dass du es zu Hause beten kannst. Das heißt, diese Predigt fängt für dich eigentlich erst zu Hause an. Also weil dann kannst du das umsetzen, weil das können wir hier jetzt nicht alle zusammen probieren. Aber ich versuche es, dich damit reinzunehmen, was da dahinter steckt. Und das Erste ist, Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Und es ist revolutionär, was Jesus hier tut. Im ganzen Alten Testament, das wesentlich länger ist als das Neue Testament, wird Gott als Vater nur 11-mal erwähnt. 11-mal. Im Neuen Testament, das wesentlich kürzer ist als das Alte Testament, wird Gott als Vater 155-mal erwähnt. Das ist revolutionär, was Jesus hier macht. Er nennt Gott Vater. Ja, weißt du, was er damit deutlich macht ist, wenn jemand an ihn glaubt, dann darf er Gott Vater nennen. Und es ist hier schon entscheidend, dass Jesus das seinen Jüngern sagt, Leute, die an ihn glauben, die glauben, was er für sie getan hat. Weil ich glaube, jemand anders kann gar nicht glauben, dass Gott ein guter Vater ist. Aber in der Bibel sehen wir, dass Gott es beweist. Da steht, dass Gott die Welt so liebt, und er hat sie seine Liebe dadurch bewiesen, dass er Mensch wird, um für dich und für mich ans Kreuz zu gehen, um da zu sterben, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können und ihn Vater nennen können. Dafür gibt Jesus sein Leben, dafür investiert er alles. Er besiegt den Tod, damit du zu Gott kommen kannst und ihn Vater nennen kannst. Und wenn ich das begreife, dass Gott mir diese Liebe entgegengebracht hat, dann kann ich dann auch, glaube ich, ein bisschen leichter glauben, dass er ein guter Vater ist, weil das ist aber die Basis. Kann ich glauben, dass Gott ein guter Vater ist, der im Himmel ist? Das heißt, sowohl Vater, sowohl nah, als auch übermächtig groß. Und dadurch wird diese Beziehung eigentlich noch krasser, dass irgendein Mensch, dass ich Mensch, der so viel Mist baue, der so doof betet manchmal, dass ich zu Gott Vater sagen darf. Und ich glaube, schon hier kann Ringen beginnen. Gott, ich spüre gerade nicht, dass du ein guter Vater bist. Vielleicht ist das dann dein Gebet. Gott, ich verstehe dich hier nicht. Wie soll ich denn das nehmen, dass du ein guter Vater bist? Bitte zeig mir dein Vaterherz. Bitte lass mich dich kennenlernen als Vater. Ich erlebe es gerade nicht. Und dann kann das schon mal eine ganze Runde dauern, dieses Ringen im Gebet. Und vielleicht ist danach auch vorbei, weil ich gar nicht weiterkomme als bis dahin, weil ich damit noch gar nicht durch bin im Gebet. Und dann kann ein Gebetsringen zu Hause anfangen, Gott als Vater zu erkennen. Dann geht's weiter. Geehrt werde dein heiliger Name. Das heißt, das Anliegen wird, dass Gottes Name geehrt wird. Dass er einfach die Ehre bekommt, die er verdient hat. Das heißt, mein Anliegen ist, dass Menschen von ihm hören, dass Menschen ihm auch vertrauen, dass Menschen auch sagen können, unser Vater im Himmel. Und wenn ich das zu meinem Anliegen mache, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bete da nicht immer dafür. Aber das ist die allererste Bitte, die wir an Gott richten sollen, sagt Jesus, wenn wir beten, wie er es uns jetzt hier sagt. Und dann ist die Frage, zeigt sich diese Bitte auch in meinem Alltag? Ist mir das wirklich wichtig, dass Leute geehrt werden? Und dann kann ich anfangen, mit Gott zu ringen. Gott, geehrt werde dein Name. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock, meinem Nachbarn von dir zu erzählen. Eigentlich steht da was dazwischen, dass ich dafür eintrete, dass Menschen dich kennenlernen und dich ehren können. Dann kann ich da ins Ringen gehen mit Gott. Oder ich kann sagen, Gott, du nervst mich gerade. Ich verstehe dich nicht. Ich will nicht, dass dein Name geehrt wird. Ich kann ihn selber gerade nicht ehren. Hilf mir dabei, dass ich ihn überhaupt erstmal wieder ehre. Und dann merke ich, bin ich im zweiten Case und kann da beten und in der nächsten Gebetsschleife. Und vielleicht komme ich dann irgendwann dahin zu sagen, deine Herrschaft komme. Gott, es geht nicht um mein Reich, es geht um dein Reich. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche, es geht darum, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen sich dir unterordnen, dir gehorchen, dir vertrauen, nach deinen Prinzipien leben, weil das ist das Beste für sie und deswegen bete ich, deine Herrschaft komme. Und das Coole ist ja, sie ist schon angebrochen mit Jesus. Jesus sagt, hey, diese Herrschaft ist da und jetzt dürfen wir als seine Kinder mit daran arbeiten, dass mehr Leute davon erfahren, dass dieser König eigentlich schon da ist und dass er offen steht mit offenen Armen und dass er so ein gutes Gesetz hat, so gute Gebote, dass er so viel Liebe hat, dass er ein Vater ist. Und jetzt kommt, finde ich, für mich der krasseste Banger. Dein Wille geschehe, auf der Erde so wie im Himmel. Spätestens in dem Moment muss ich mich Gott vollkommen unterordnen. Spätestens in dem Moment gehe ich vor Gott und sage, ich will dich nicht mehr überzeugen. Ich bete nicht mehr, um dich zu überzeugen, weil ich will, dass dein Wille geschieht und nicht meiner. Ich habe deinem Willen nichts Schlaues hinzuzufügen. Gott, du bist so viel größer, so viel schlauer, so viel liebevoller, so viel gnädiger, als ich oder irgendein anderer Mensch es jemals sein könnten. Und du hast es bewiesen. Also dein Wille geschehe, auch wenn ich nicht verstehe, warum das, was gerade passiert, liebevoller, gnädiger, gütiger, geduldiger und besser sein soll, als das, was ich mir gerade vorstelle. In dem Moment kapituliere ich komplett. Ich gehe auf die Knie und sage, Gott, dir gehört alles. Wie Jesus im Garten Gethsemane, der sagt, Vater, eigentlich will ich jetzt gerade nicht ans Kreuz, es fühlt sich nicht super an. Wenn es irgendwie geht, lass es an mir vorbeigehen, aber dein Wille geschehe. Du weißt besser, was gut ist, auch wenn es sich für mich nicht gut anfühlt. Und das ist krass. Und da darf ich mich noch verwandeln lassen bei diesem Gebet, dass ich an den Punkt komme, irgendwann zu sagen, Gott, wenn es besser ist, dass ich sterbe, dein Wille geschehe. Das ist verrückt. Das ist absolut krass. Und gerade wenn Schicksalsschläge kommen, gerade wenn Krankheiten da sind, wenn man bewegt, und ich kenne auch solche Situationen, wo man sich fragt, Gott, warum? Wie kann es jetzt dein Wille sein? Und dann zu ringen und sagen, Gott, aber ich vertraue dir dennoch. Weil dann bringt es mich wieder an dieses Vaterherz zurück. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann geht es weiter in diesem zweiten Teil vom Vater unser, gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Dieser zweite Teil, diese nächsten vier Bitten werden eingeleitet mit gib uns, was wir heute brauchen. Und ich habe diese Übersetzung gewählt, weil ich finde, die macht was brillant deutlich. In der Formulierung, wie es sie oft ist, mit unser tägliches Brot gib uns heute, denkt man, dass dahinter einfach täglich steht. Der Punkt ist aber, da steht ein griechisches Wort dahinter, das für die Nerds ein Hapax Legomenon ist. Das heißt, es kommt woanders nicht vor. Das bedeutet, man weiß nicht so recht, wie man das jetzt übersetzen soll, das Wort. Und es setzt sich zusammen aus Epi, Usis, oh Mann, jetzt habe ich es nicht mehr, ich habe es nicht mitgebracht. Und das ist aber die Zusammensetzung aus Über und Wesen. Also wenn du es ganz wortwörtlich versuchst, könntest du überwesentliches Brot sagen. Überwesentliches Brot. Und dann kann man sagen, gut, jetzt geht es jetzt ums tägliche Brot, also das, was wir auf jeden Fall heute brauchen, geht es um das Brot, das wir morgen auf jeden Fall brauchen. Gibt es viele gute Gedanken dazu. Aber ich finde, diese Begriffsbedeutungen zusammenzunehmen und zu merken, oh, da steckt vielleicht noch viel mehr dahinter als einfach nur das tägliche Brot, bindet für mich hier was zusammen. Weil wir haben im ersten Teil vom Vaterunser geht der Fokus komplett auf Gott. Und im zweiten Teil des Vaterunser geht der Fokus auf uns und auf unsere Bedürfnisse. Und jetzt finde ich sehr, sehr spannend, wenn wir in dieser Mitte dieser sieben Bitten, das hätten mit gib uns unser überwesentliches Brot, gib uns heute, was wir brauchen, dann ist es nämlich auf einmal nicht nur irdisch, nicht nur himmlisch, sondern es ist himmlisch und es ist irdisch. Wir finden in der Bibel Brot als Manna, das Gott dem Volk Israel gibt, um sie ganz praktisch zu versorgen. Und im Neuen Testament kommt Jesus und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Was, wenn es hier vielleicht, und ich sage es Auslegung, da kann man echt drüber diskutieren, aber für mich ist es sehr, sehr spannend, was ist, wenn es hier darum geht, gib uns das, was wir brauchen, das Brot, was wir brauchen. Das kann sowohl irdische Versorgung sein, das kann aber auch dein himmlisches Brot, Jesus, sein. Ich brauche nämlich Jesus. Und dann verknüpft sich auf einmal hier, und das passiert ja in Jesus, der Himmel mit der Erde. Krass, oder? Das wäre mal verrückt, wenn es wirklich so gemeint ist. Ich weiß nicht, aber ich finde es spannend. Gib uns, was wir heute brauchen. Und das ist mein vierter Punkt, da geht es nämlich dann in diesen vier Steps rein. Vertraue darauf, dass Gott dir gibt, was du brauchst. Hier steht nicht, gib mir heute ein Schnitzel. Ich gebe mir heute, was ich brauche. Und Gott weiß besser, was du brauchst als du. Das heißt, ich lasse Gott mit diesem Gebet die Freiheit, dass er mir das gibt, was ich brauche, nicht das, was ich will. Und damit ordne ich mich ihm wieder und dann sage, Gott, du bist viel besser als ich, du bist viel schlauer als ich, du bist viel größer. Und Gott, ich fühle jetzt die letzten Tage, fühle ich mich nicht ganz so versorgt, wie ich jetzt gerne gehabt hätte. Aber gib mir heute, was ich brauche. Ich vertraue dir, dass du auf mich aufpasst. Und dann kommen, geht's weiter und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergib uns unsere ganze Schuld, ist auch spannend, ne? Ist immer um uns formuliert. Also im ersten geht es um Gott und beim zweiten geht es auch nicht nur um dich. Es geht im ersten Teil um Gott und beim zweiten geht es um dich und deinen Nächsten. Das ist für mich so eine Erinnerung irgendwie zum Doppelgebot der Liebe, wo es heißt, lieb Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist auch zusammengefasst und hier auch. Es geht nicht nur um dich und dennoch kann ich es auch für mich beten, dass Gott mir meine ganze Schuld vergibt. Und wisst ihr, genau deswegen ist ja Jesus gekommen. Das ist das, was wir wirklich am dringendsten brauchen, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Was ist diese Schuld zwischen Gott und Mensch? Schuld bedeutet ja, ich bin jemandem irgendwas schuldig geworden. Ich habe ihm etwas nicht gegeben, was er verdient hätte, oder habe ihm was genommen, was ihm eigentlich gehört. Die Schuld, die zwischen uns Menschen und Gott steht, ist, dass wir Menschen Gottes Vertrauen entzogen haben, dass wir ihm nicht den Respekt, nicht die Ehre entgegengebracht haben, die er verdient hat, dass wir ihm nicht den Gehorsam entgegengebracht haben, den er verdient hat. Und damit schulden wir ihm was. Und jetzt mag es sein, du sitzt hier, hast reingeschalten und sagst, ja, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja unfair. Es kann ja nicht sein, dass Gott jetzt sagt, da bin ich schuld. Also wie soll denn das jetzt sein? Nee, also das kann ja nicht sein. Da werde ich ja mit Gott diskutieren. Ja, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, die Boomer wissen es jetzt nicht, aber Rezo hat gesagt, in einem Dings hat er gemeint, ja, wenn ich vor Gott irgendwann stehe, also ein Streamer, bekannt für die Leute, die hat gesagt, wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich mit dem diskutieren, weil, der hätte sich ja mir auch zeigen können. Anderen hat er sich ja auch deutlich gezeigt. What? Was? Du willst mit Gott diskutieren, dass er sich dir nicht genug gezeigt hat, dass er nicht zu dir gekommen ist? Warte mal, Moment, das ist er ja sogar. Er ist ja in Jesus sogar Mensch geworden. Also er wurde ja sogar Mensch. Er hat ja alles gegeben dafür, dass du zu Gott kommen kannst. Er hat die ganze Schuld bezahlt, das ist am Kreuz passiert. Und jetzt willst du noch mit Gott diskutieren. Ja, ich wusste ja nichts von meiner Schuld. Ist vollkommen egal. Er ist Gott, du bist Mensch. Da hast du nichts zu diskutieren. Sei froh, dass Gott ein guter Gott ist und dass er alles für dich gegeben hat. Und vergib uns unsere Schuld. Er hat es so, das war das Ziel, warum er gekommen ist. Und so können wir vor ihm kommen. Aber das Ding ist halt auch, wir müssen ihn auch darum bitten. Vergib uns unsere Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die uns schuldig geworden sind. Und dann kommt die letzte Bitte: und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Zwei Bitten, die für mich aber sehr gut zusammenkommen. Bei diesem Thema Versuchung ist ja die Frage, ja, was heißt es jetzt? Führt Gott in Versuchung? Versucht er nicht? Es gibt Stellen in der Bibel, da steht, Gott führt nicht in Versuchung. Und an anderen Stellen steht, er stellt Leute auf die Probe. Und das ist schon sehr nah beieinander. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, den finden wir in der letzten Bitte, sondern befreie uns von dem Bösen. Die Bibel macht sehr deutlich, wenn er uns auf die Probe stellt, dann geht es darum, dass wir freier werden, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir ihn mehr kennenlernen. Wenn das Böse, wenn der Teufel uns versucht, dann ist das Ziel, dass wir von Gott wegkommen, dass wir fallen und dass wir mehr ins Böse getrieben werden. Und deswegen gehört diese Bitte für mich sehr, diese beiden Bitten sehr zusammen, wo ich sage dann, hey Gott, bitte führ mich nicht in die Versuchung zu sündigen. Führ mich nicht dahin, dass ich dir nicht vertraue. Halt mich an dir fest. Lass das Böse gar nicht eine Gewalt haben, an mir mich zu versuchen. Ich vertraue dir, dass du das Böse von mir fernhältst. Und wenn du mich auf die Probe stellst, dann weiß ich, ich werde nicht fallen, weil du mich nur lehrst und weil du es gut mit mir meinst, weil du mein lieber Vater bist. Und auch da kann ich ringen, weil manchmal fühlt sich eine Situation wie eine unfassbare Versuchung an. Und sich fragen kann, Gott, ja, wie soll ich da jetzt rauskommen? Befreie mich von dem Bösen in dem Moment. Ihr merkt, wir sind hier durch dieses Vaterunser gegangen und es ist wirklich eine Einladung eigentlich eher zum Beten. Diese Predigt ist eigentlich jetzt nicht fertig, sondern eigentlich dein To-Do zu Hause. Und dazu möchte ich es echt einladen. Wenn du heute nach Hause gehst und diese Woche, fang doch mal an, mit dem Vaterunser zu beten. Bet diese Verse nach und nach und ring mit Gott um das, was da drin steht. Weil da sind Bänger drin. Da sind Dinge drin, die ich nicht jeden Tag so fühle. Die sich nicht jeden Tag für mich denken, ja, easy, kann ich beten. Aber dieses Vaterunser zu sprechen, bedeutet auch ein Ringen darum, dass ich Gott vertraue. Und es ist ein Sprechen zwischen einem Kind und seinem Vater. Und den Vater kennenzulernen, rauszufinden, was will er denn? Was ist denn gut für mich? Wie ist denn ein geschicktes Leben für mich? Und das darf ich machen beim Gebet, das darf ich machen beim Vaterunser. Und deswegen möchte ich dir nochmal sagen, bete nicht, um andere zu beeindrucken. Es geht nicht um andere, es geht um dich und Gott. Bete nicht, um Gott zu überzeugen. Ring mit ihm. Kämpf mit ihm, wein vor ihm, schrei. Aber hab im Hinterkopf, dass er viel besser weiß, was gut ist als du. Und dass er auch das Beste für dich will. Und dann richte dein, und das ist dann eben das, wie es gut funktioniert, richte dich beim Beten zuerst auf Gott aus. Schau erst mal auf ihn, vielleicht werden dann manche Probleme kleiner. Könnte ja passieren. Und dann vertrau darauf, dass Gott dir gibt, was du brauchst. Nicht immer das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Und das wird er dir geben. Wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du auf ihn vertraust, weil er dein lieber Vater ist. Am Ende dieses Gebets, vielleicht vermisst es der ein oder andere, haben wir ja immer noch diese Formel, können wir sagen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die steht ja eigentlich im Grundtext nicht drinnen. Das kann man vergleichen mit 1. Chronike, da findet man das drinnen. Aber man geht davon aus, dass es schon sehr früh die Christen damit dazugenommen haben, einfach um Worship zu machen, um Gott anzubeten. Um nochmal am Ende diesen Punkt zu setzen, wer ist Gott und wer bin ich? Denn dein ist das Reich, nicht mein ist das Reich. Und die Kraft gehört Gott, nicht mir. Und Gott gehört die Herrlichkeit und nicht mir. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und genau das wollen wir gleich machen. Wir wollen einfach in einen Song gehen, um vor ihn zu kommen. Und ihm das deutlich zu machen, ihm das zuzusingen. Und ich glaube, dazu lädt uns dieses ganze Vaterunser ein. Falls du jetzt hier sitzt und es gab irgendeinen Moment, wo du denkst, den hätte ich jetzt aber gerne mal eine gegeben. Was ist denn für ein Mist erzählt? Jetzt habe ich gar keine Lust mehr zu beten. Ist ja alles blöd hier. Warum überhaupt noch beten? Ich weiß gar nicht, wie richtig. Dann möchte ich nochmal auf das am Anfang zurückkommen. Bete auf jeden Fall, egal wie, Gott kommt damit klar. Bete auf jeden Fall, egal wie, Gott kommt damit klar. Das andere sind Hilfestellungen. Das ist das, was Jesus uns mitgibt, wie wir ins Gebet kommen können. Aber das Allerwichtigste ist überhaupt erstmal anzufangen mit Beten. Und da darf ich kommen, wie ich bin. Wir sehen die ganze Bibel durch, wie Leute vor Gott schreien, weinen, kämpfen. Und dazu lade ich dich ein, für dich, für andere miteinander und so ihn immer mehr kennenzulernen. Weil ich glaube, darum geht's. Amen.
ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.